So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Ihnen jetzt zunächst einmal eine Literaturliste mitgebracht, wie versprochen. Zunächst einmal folgen von weiteren Fragen, wenn Sie das bitte hier so weitergeben würden. Ja. Dann eine Terminverschiebung. Nächste Woche findet die Vorlesung nicht am Mittwoch, sondern ausnahmsweise am Donnerstag statt, zur gleichen Zeit am gleichen Ort, also 16 Uhr, am Donnerstag am 6. Mai, nicht am 5. Aber sonst nachher bleibt das wieder regulär der Mittwoch. Nächste Woche, ja? 16.15 Uhr hier, wie gehabt, aber Donnerstag und Mittwoch. Wie gesagt, ausnahmsweise nächste Woche, dann mache ich wieder regulär die Folge. So, wir stehen bei der elementaren Frage, einer der Grundfragen der Philosophie, und was der Mensch ist, was ist der Mensch? Wir haben zum letzten Mal natürlich auch, ausgehend von der Biologie, einige Überlegungen darüber angestellt, wie der Mensch definiert werden kann. Das einzige, das biologisch, evolutionsbiologisch und anatomisch klare Kriterium ist der aufrechte Gang. Und zwar der andauernde aufrechte Gang, weil er auch andere Tiere zumindest gelegentlich auf den beiden Hinterbeinen herumspazieren können. Schimpansen beispielsweise, auch andere Primaten oder auch etwa Bären. Aber der dauerhafte aufrechte Gang. Wir haben gesagt, dass der sogenannte Tier-Mensch-Vergleich natürlich von einem entsprechenden Vergleichsrahmen auszugehen hat, dass er natürlich keinen Sinn hat und dass keiner auf die Idee kam, jetzt den Menschen mit irgendwelchen beliebigen Tieren zu vergleichen, sondern der Vergleichsrahmen sind natürlich die sogenannten Primaten, also Affen, Halbaffen und so weiter. Und vor allem mit dem Schimpansen teilen wir uns nicht nur etwa 98,5% des genetischen Materials, sondern auch eine ganze Reihe von Verhaltensweisen. Jetzt haben wir zum letzten Mal auch schon zumindest andeutungsweise, und das wird jetzt heute zu vertiefen sein, die Frage zu beantworten versucht, ja, gibt es Merkmale des Menschen, die nirgendwo in der Tierwelt vorkommen? Ja, ist der Mensch da etwas charakterisiert, wofür es in der Tierwelt nicht einmal Präzedenzfälle gibt, nicht einmal Vorstufen. Ich möchte Ihnen hier so eine ganze Liste von spezifischen Bezeichnungen des Menschen darlegen, und anhand dieser Liste wollen wir dann schauen, ob es sich dabei um Exklusivmerkmale des Menschen handelt. Wenn man die gesamte Geschichte der Philosophie bzw. Anthropologie im weitesten Sinne, also Lehre vom Menschen, Revue passieren lässt, wird man eine Fülle, ich habe zum letzten Mal schon darauf hingedeutet, eine Fülle von bestimmten Bezeichnungen finden, die den Menschen charakterisieren sollen. Wir beginnen in der Antike mit Aristoteles, der gesagt hat, der Mensch ist ein animal rationale. Und es war abermals Aristoteles, der den Menschen als Zoon Politikum bezeichnet. Also das vernunftbegabte Tier und das politische, das vergesellschaftete Tier. Viele Jahrhunderte später hat der schwedische Biologe, der Begründer der modernen Systematik, Carl von Linné, den Menschen als Homo sapiens klassifiziert. Also der Weise, das Weise, das vernünftige Tier, analog zu Aristoteles' Animal Rationale. Von Schopenhauer stammt die Bezeichnung Homo Metaphysicus. Also das Metaphysik bedürftige Tier. Nationalökonomen im 19. Jahrhundert prägten den Ausdruck Homo economicus. Das wirtschaftstreibende Tier. Dann hat der Philosoph Cassirer den Menschen als Homo symbolicus bezeichnet. Das symbolhafte Tier, das Tier, das mit Symbolen arbeitet. Wie gesagt, wir kommen auf all diese Bezeichnungen noch ausführlich zu sprechen. Aus der Sprachwissenschaft entstand der Ausdruck Homo loquens. Das sprechende Tier. Dann hat der holländische Anthropologe und Philosoph Huizinga, also Huizinga geschrieben, den Menschen als Homo ludens bezeichnet. Homo ludens, das spielende Tier. Vom Philosophen und Soziologen Max Scheler. Also das technische Tier gewissermaßen, das werkzeugmachende Tier. Bekannt geworden ist dieser Ausdruck vor allem durch den Roman von Max Frisch mit dem Titel Homo Faber, wo ein Ingenieur eine tragische Hauptfigur spielt, der glaubt, wenn Sie das Buch nicht kennen sollten, dass alles technisch machbar ist, bis in eine ganze Reihe von blöden Zufällen in gewissermaßen ins Verderben führt und er ansehen muss, dass technisch eigentlich gar nichts machbar ist. Von Medizinern wurde der Ausdruck Homo patiens geprägt. Das leidende Tier, also der Mensch als Patient gewissermaßen. Der Anthropologe Mühlmann sprach von Homo Creator. Homo Creator, das Schöpfende, das schöpferische Tier. Der Soziologe Ralf Dahrendorf, der voriges Jahr verstorben war, prägte den Ausdruck Homo Soziologicus. Also wieder das vergesellschaftete Tier. Und von dem Physiker Luck stammt der Ausdruck Homo Investigans. Das forschende Tier. Es gibt eine Reihe weiterer, das sollte für den Anfang genügen. Es gibt etwa auch die Bezeichnung Homo ridens, das lachende Tier, Homo religiosus, das religionsbedürftige Tier und anderes mehr. Schauen wir uns mal diese hier, diese Charakterisierungsversuche an und gehen wir der Frage nach, ob dadurch oder ob durch einen dieser Begriffe tatsächlich Exklusivmerkmale für den Menschen zum Ausdruck kommen. Also Merkmale, die nur der Mensch aufweist und die nirgends in der Tierwelt, wie gesagt, nicht einmal in Ansätzen und in Vorstufen vorkommen. Gut, Animal Rationale, das vernunftbegabte Tier. Bleibt die Frage, was wir unter Vernunft verstehen und was Vernunft überhaupt bedeutet. Aristoteles hatte sicher recht, der Mensch ist vernünftig, zumindest gelegentlich. Aber aus der Sicht der heutigen Biologie, muss man auch Psychologie, muss man natürlich sagen, dass er keineswegs nur vernünftig ist, sondern dass den Menschen eine ganze Reihe von vorbewusster, vorvernünftiger Merkmale charakterisieren, die wir im Alltag ja ununterbrochen an uns selber bemerken können. Wir handeln keineswegs immer gemäß der Vernunft. Also keineswegs immer rational, keineswegs immer als allemal rationale, sondern durchaus auch völlig irrational. Dann müssen Sie nur sich die Fernsehnachrichten anschauen, was da so alles in der Welt passiert, was Leute so alles machen, nicht nur Politiker, dann werden Sie sehen, also da ist von Vernunft oft nicht allzu viel übrig. Also gut, der Mensch ist ein vernunftbegabtes Tier, aber eben nicht nur, sondern er agiert auch gemäß völlig anderer Prinzipien, die mit Vernunft, mit bewusster Vernunft überhaupt nichts zu tun haben. Zoon politikon, also das politische, das vergesellschaftete Tier, ist sicher richtig, aber das trifft auf eine ganze Reihe anderer Tierarten genauso zu. Ob Sie Wolfsrudel hernehmen oder Pavianhorden, Elefantenherden und vieles andere mehr, erkennen Sie nicht nur eine Vergesellschaftung im Allgemeinen, also einen Zusammenschluss von so und so vielen Individuen zu einer mehr oder weniger kleinen oder großen Gruppe, sondern auch relativ klare Gruppennormen, wenn Sie so wollen, also etwa Regeln der Rangordnung wie bei Wölfen und Regeln der Nahrungsteilung, kollektives Jagen, gemeinschaftliches Jagen, was natürlich etwa das Erlegen eines großen Tieres wie eines Elchs ermöglicht, ein einzelner Wolf wäre dazu nicht in der Lage. Also kollektive, gemeinsame Anstrengungen zum Erreichen gemeinsamer Ziele, die zwar nicht jetzt rational bewusst vorgenommen werden, aber auf jeden Fall so funktionieren, dass eben die betreffende Gruppe stabil und erhalten bleibt. Also Gruppenbildung, nicht wahr? Also die Vergesellschaftung ist kein exklusives Merkmal des Menschen, sie ist in der Tierwelt sehr weit verbreitet und zeigt auch unterschiedlichste, ziemlich klare Prinzipien, wenn auch dahinter kein planendes Bewusstsein steckt. Inwieweit bei Menschen jetzt zu ganz bestimmte gesellschaftliche Merkmale auftreten, die in der Tierwelt nicht vorhanden sind, vor allem natürlich moralische Regeln, darüber können wir dann noch später reden. Nun, Homo sapiens brauchen wir nicht weiter zu kommentieren, ist im Wesentlichen das gleiche wie animal rationale. Wie schaut es aus mit Homo metaphysicus? Das ist das erste tatsächlich exklusive Merkmal des Menschen. Nach allem, was wir wissen, gibt es kein Tier, keine Tierart, das irgendeine Vorstellung von Metaphysik entwickelt hätte. Was heißt Metaphysik? Also ist vom Wort her in den Schriften des Aristoteles werden alle diejenigen Schriften als Metaphysik charakterisiert, die nach der Physik eingeordnet sind. Also das ist ein rein bibliografischer Terminus zunächst. Aber im Eigentlichen bedeutet Metaphysik nicht nur eine philosophische Disziplin, sondern im Wesentlichen den Versuch, quasi hinter die Dinge zu blicken, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob hinter der wahrnehmbaren Welt noch irgendein höheres Wesen, Gott oder was auch immer, existieren möge, ob der gesamte Kosmos vielleicht einen Sinn hat und vieles andere mehr. Das sind Fragen, die sich in allem, was wir wissen, kein Tier außer dem Menschen stellt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein Schimpanse, also eben das höchst entwickelte Tier, neben dem Menschen metaphysische Probleme hat, sich nach dem Sinn des Lebens fragt oder gar nach dem Sinn des gesamten Universums oder etwa daran glaubt, dass er nach dem Tod wieder auferstehen wird, dass es ein Leben im Jenseits gibt und so weiter und so weiter. Das scheint nun tatsächlich ein ausgesprochen menschliches Merkmal zu sein. Eine merkwürdige Angelegenheit eigentlich, nicht wahr? Hinter der Welt, die wir wahrnehmen, die uns zugänglich ist, mehr oder weniger zumindest, noch eine Welt anzunehmen oder zumindest darüber zu spekulieren, ob es noch eine andere Welt gibt, und wie diese Welt aussehen mag, und so weiter. Also der Homo Metaphysicus ist sicher eine sehr treffende Charakterisierung des Menschen insoweit, als dieser Ausdruck eben ein Merkmal zum Ausdruck bringt, das, wie gesagt, in der Tierwelt sonst nirgends ausgeprägt zu sein scheint. Man kann darüber diskutieren und darüber streiten, wann in der Evolutionsgeschichte des Menschen in den letzten Jahrmillionen dieses Bedürfnis aufgetreten ist, womit es zusammenhängt. Kein Mensch ist in der Lage zu sagen, wann ein genaues Datum anzugeben, natürlich. Wir können nur anhand verschiedener archäologischer und paläanthropologischer Befunde, zum Beispiel im Falle des Neandertalers, der schon zum letzten Mal kurz erwähnt wurde, darauf schließen, dass der schon seine Toten bestattet hat. Das ist empirisch nachgewiesen. Und wenn er die Toten bestattet hat, kann man annehmen, dass er auch sich Gedanken darüber gemacht hat, über ein Jenseits oder Weiterleben nach dem Tod. Man kann sogar nachweisen, dass die Neandertaler ihre Gräber mit Blumen geschmückt haben. Also das ist schon ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass hier eben ein metaphysisches Weltbild gewissermaßen ausgeprägt war. Wie weit das noch in der Geschichte zurückgeht, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hängt es zusammen, wir kommen dann später noch darauf zurück, mit einer entsprechenden Entfaltung des Gehirns. Nachdem Schimpansen nebenbei gesagt nur ungefähr ein Drittel der Gehirngröße haben, also ein Drittel von der Größe des menschlichen Gehirns, fehlen ihnen auch verschiedene Merkmale, eben unter anderem auch die Metaphysikbedürftigkeit. Bei Menschen ist das am Rande bemerkt, aber nicht unwichtig, weil wir über das Verhältnis Gehirn und Bewusstsein noch reden werden. Ungefähr ab dem Zeitpunkt vor 2 Millionen Jahren etwa eine rapide, 2 Millionen Jahre sind in der Evolution ein sehr kurzer Zeitraum, eine rapide Beschleunigung des Gehirnwachstums aufgetreten von ursprünglich etwa 500 Kubikzentimeter, das entspricht ungefähr der Gehirngröße des Schimpansen, auf etwa 1500 Kubikzentimeter beim heutigen Menschen. Also eine Verdreifachung des Gehirns, wobei es hier nicht nur um eine quantitative Größensteigerung ging, nicht nur um eine Addition gewissermaßen von Gehirnmaterial, sondern natürlich vor allem um die Ausbildung neuer Gehirnqualitäten sozusagen, also die Ausbildung bestimmter Gehirnzentren, die dann auch für verschiedene sozusagen höhere geistige Leistungen zuständig sind. Gut, gehen wir hier weiter. Homo economicus, das wirtschaftende Tier. Das ist ein Merkmal des Menschen und auch wiederum nicht, denn wenn Wirtschaft im ganz allgemeinen Sinn bedeutet, dass Ressourcen gesichert und angehäuft werden, dann finden wir das in der Tierwelt sehr weit verbreitet. Nicht, dass alle Tiere natürlich müssen irgendwas fressen. Und es gibt unterschiedlichste Strategien, wie sie zu Ressourcen, zu Nahrungsressourcen kommen, bis hin zu Hortung von Nahrung, wie bei Eichhörnern, die für den Winter Nahrung sammeln und bei vielen anderen Tieren auch. Also insoweit wirtschaften, wie gesagt, im weitesten Sinne verschiedenste Tiere. Natürlich so etwas wie eine Nationalökonomie und sonstige Merkmale der Wirtschaft haben andere Tiere nicht entwickelt und die haben daher auch kein Problem, so wie derzeit die Griechen, denen ca. 80 oder 100 Milliarden Euro fehlen, also die Probleme haben Eichhörnchen beispielsweise nicht. Bitte.
Ich sehe überlegt für das Geld.
Bitte?
Geld gibt es beim Tier.
Das habe ich verstanden.
Geld.
Geld. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt so ganz spezifisch menschlich. Also kein Lebewesen hat, soweit wir sehen, Geld erfunden. Kein Lebewesen betreibt Tauschhandel oder vor allem eben Geldwirtschaft. Ja, das können Sie, da könnte man vielleicht einen Ausdruck noch zusätzlich prägen, falls es den nicht schon irgendwo gibt, Homo monetarius oder so ähnlich, nicht wahr? Das geldwirtschaftende Tier. Aber das ist eine sehr späte Stufe der Entwicklungsgeschichte des Menschen.
Ja, bitte? Schon
ja, also das ist eine sehr späte Erscheinung in der Geschichte des Menschen. In der Antike wurden die ersten Geldmünzen geprägt, nicht wahr? Und Papiergeld, weiß ich jetzt nicht, wann das aufkam. Aber das sind ein paar tausend Jahre, die hier in Betracht kommen, die längste Zeit, es sind heute noch Völker, wenn auch nur sehr wenige und immer weniger, sogenannte Naturvölker, die Tauschhandel betreiben. Wobei ein kleines interessant ist, dass hier der Mensch, dass der Mensch hier, also dass seiner Fantasie kaum Grenzen gesetzt sind. Da gab es in, ich glaube, auf Neuguinea oder Neuseeland einen Stamm von Eingeborenen, die in zwei Dörfern gewohnt haben und die Dörfer waren zu einem Fluss getrennt. Und die haben Folgendes gemacht. Wenn sie irgendwas verkauft oder gekauft haben vom jeweils anderen Dorf, haben sie das mit irgendwelchen Perlen oder sonstigen Muschelschalen oder Molluskengehäusen bezahlt, für den symbolischen Wert. Bei größeren Transaktionen wurde von einem zu anderen Dorf ein großer Stein über eine Brücke geschoben. Dann gehörte der Stein dem anderen Dorf. So lang, bis wieder ein Handel betrieben wurde, und da wurde er wieder in das andere Dorf geschoben. Also, es hat keiner von dem Stein irgendwas gehabt, aber der Stein hatte halt symbolhafte Zahlungskraft. Und eines Tages, und da wird es dann lustig, ist bei so einer Transaktion der Stein von der Brücke ins Wasser gefallen und war ein für alle Mal verschwunden. Was haben die dann gemacht? Das, was heutige Ökonomen auch machen, wenn sie in der Börse und so weiter spekulieren, die haben einfach gesagt, bei der nächsten Transaktion, okay, der Stein gehört jetzt euch. Und jetzt gehört er euch. Und das ist immer im Wasser geblieben, keiner hat ihn mehr gesehen. Es genügte die Zusage, euch gehört jetzt. Und kein Mensch konnte damit was anfangen, weder vorher noch nachher, und war überhaupt verschwunden. Ja, das ist ja schon sehr, sehr subtil, und das entspricht durchaus den heutigen Wirtschaftsformen, die völlig abstrakt ablaufen. Ich war kein Mensch, wird also die 40 oder 45 Milliarden Euro, die da den Griechen überwiesen werden oder auch nicht, in der Hand haben. Da wird ja niemand irgendwo hintragen und bleibt dann in Athen auspacken. Das sind Transaktionen, die auf einer völlig abstrakten Ebene laufen. Da scheinen irgendwo auf Computerbildschirmen irgendwelche Zahlen auf, ohne dass jemand das auch direkt in die Hand nimmt. Also das, dieser Stein, das ist schon, wie gesagt, eine derartige abstrakte Angelegenheit gewesen. Natürlich setzt also so ein Vorgehen andere Merkmale des Menschen voraus, auf die wir ja noch zu sprechen kommen werden, unter anderem natürlich auch das metaphysikbedürftige Lebewesen, denn Geld hat ja fast etwas Metaphysisches an sich, nicht wahr? Man kann es zwar nicht ins Grab mitnehmen, man kann es schon, aber es hilft ja nicht mehr, aber es hat irgendwie eine bestimmte Symbolkraft, die geradezu metaphysische Dimensionen annimmt. Ja, und da sind wir auch schon beim Homo Symbolicus. Das symbolhafte Tier, oder besser gesagt, das Lebewesen, das mit Symbolen arbeitet. Das ist auf jeden Fall auch ein spezifisch menschliches Merkmal, das wir bei keinem Tier, das wir kennen, finden. Was heißt das genau? Der Mensch hat die Eigenschaft, die reale Welt, die realen Gegenstände dieser Welt, gewissermaßen durch Symbole zu ersetzen. Das beginnt mit der Sprache, wir kommen darauf dann noch zurück, und setzt sich vor allem fort mit der Schrift, mit der Entwicklung, mit der Erfindung und Entwicklung von Zeichen. Das ist ja eigentlich ein gewaltiger Schritt in der Entwicklungsgeschichte des Menschen gewesen, über Zeichen kommunizieren zu können, Symbole an die Stelle realer Gegenstände zu setzen. Wenn Sie um sich schauen, wir sind ja alle ununterbrochen von Symbolen umgeben. Überall im Straßenverkehr, in unterschiedlichsten Lokalitäten und Universitäten und so weiter finden Sie irgendwo verschiedene Symbole, die irgendetwas zum Ausdruck bringen sollen. Dass etwa Hunde an der Leine zu halten sind oder nicht hinein dürfen und vieles andere mehr. Und wir verstehen diese Symbole in der Regel auch, und obwohl sie eben nur Symbole sind und nicht reale Gegenstände darstellen, sondern diese nur bildhaft oder in Form bestimmter Zeichen repräsentieren. Wir haben für Verschiedenes, auch im Alltag, Symbole entwickelt, wir sprechen in Metaphern und so weiter. Und das zeigt, dass wir also die Welt, wie sie sich uns darbietet, nicht einfach wahrnehmen und uns damit zufrieden geben, sondern sie auch, wie gesagt, symbolisch ausdrücken, bis hin zur Mythologie der voll ist von Symbolen, von symbolhaften Gestalten, Göttern und Teufeln und so weiter und so weiter. Und damit einher geht ja auch der Homo Vocens, also das sprechende Tier. Davon war zum letzten Mal schon kurz die Rede. Ist nun die Sprache ein spezifisches Merkmal des Menschen oder nicht? Hier müssen wir unterscheiden zwischen bloßer Kommunikation und eben der Symbolsprache. Kommunikationsformen sind in der Tierwelt weit verbreitet. Das muss ich hier nicht eigens ausführen. Tiere verständigen sich akustisch, optisch, durch verschiedene Gesten. Sogar bei den Bienen gibt es ungemein komplizierte Formen der Kommunikation in Form der sogenannten Tanzsprache. Je nachdem, wie eine Biene sich tanzend herumdreht, signalisiert sie Honig an oder sonst irgendetwas. Also Kommunikation ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen in der Tierwelt, aber nicht die Kommunikation über die Symbolsprache bzw. die Wortsprache. Man hat immer wieder versucht, das ist ja natürlich faszinierend und interessant, Tieren, nicht beliebigen Tieren, aber zum Beispiel Schimpansen, das Sprechen beizubringen. Das war schon in den 1960er Jahren. Schimpansen sollten Vokabeln lernen und so weiter, bis zu einem gewissen Grad haben die das sogar geschafft, wozu sie aber nicht in der Lage waren, spontan, aus sich heraus, Sätze zu variieren, zu bilden und zu variieren. So wie wir das imstande sind, die Kombination der Wörter einer Sprache ist in fast beliebiger Zahl möglich. Also überhaupt das Deutsche ist da ganz, ganz besonders interessant, weil man durch das Anfügen oder durch das Zusammenfügen verschiedener Wörter permanent neue Ausdrücke kriegen kann. Ich könnte, hier liegt also ein Manuskript und das lege ich da auf den Tisch und habe jetzt eine Manuskript-Tisch-Beziehungsproblematik. Man kann darüber natürlich reden, nicht? Oder ich schiebe das hier hinüber und habe hier ein Instrument, einen Instrumentenverschiebungsvorgang vorgelegt. Also dazu wären Schimpansen, und dazu sind auch nicht alle Menschen in der Lage, da muss man schon die gleiche Sprache beherrschen oder in der Sprache aufgewachsen sein, um also der berühmte Donau, Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, noch weiter ausdehnen, bis es nicht mehr ausgesprochen werden kann. Also da schaffen Schimpansen nicht, das ist ein Spezifikum des Menschen, dass eine Sprache eine Fülle von Vokabeln, von Wörtern enthält. Das Englische hat sogar ca. 600.000 verschiedene Vokabeln, also ungefähr das Doppelte vom Deutschen. Nur dadurch, dass man im Deutschen immer zusätzliche Wörter erfinden kann, übersteigt das Deutsche wahrscheinlich alle Sprachen der Welt überhaupt. Aber jede Sprache besteht aus einer großen Zahl von Wörtern, die natürlich keiner ihrer Sprecher alle beherrscht. Das ist unmöglich. Goethe hat angeblich 110.000 Wörter in seinem Gesamtwerk verwendet, einige davon nur selten und nur ein einziges Mal, ähnlich Shakespeare. Ansonsten sind es wesentlich weniger Wörter, die wir verwenden im Alltag, angeblich genügend. Es gibt so Faustregeln, um sich in einer Sprache einigermaßen zu verständigen, genügen ungefähr 1000 Wörter. Das sind dann die allerwichtigsten, die man braucht, um irgendwo ein Glas Wein zu bekommen und dazu noch irgendwas Essbares und so weiter. Und das Interessante ist auch etwas, nämlich, dass es ja nicht die Sprache schlechthin bei Menschen gibt, sondern ungefähr 6400 verschiedener Sprachen. Varianten der Kommunikation gibt es auch in der Tierwelt innerhalb einer Art. Das wurde auch bei verschiedenen Vögeln untersucht, dass innerhalb einer Art verschiedene Gesänge gepflegt werden und so weiter. Das ist eine gewisse Differenzierung der Kommunikationsformen. Aber keine Tierart hat es geschafft, das Phänomen der Sprache oder der Kommunikation im weitesten Sinne in über 6000 ganz spezifische Kommunikationsformen zu entwickeln, die nur in äußerst begrenztem Maße gegenseitig verständlich sind. Also gut, das sind, sagen wir, Deutsch und Holländisch sehr ähnlich oder verschiedene slawische Sprachen oder angeblich etwa Norwegisch und Schwedisch oder wenn man Spanisch spricht, kann man sich auch Portugiesisch einigermaßen verständigen, aber viele Sprachen sind vor allem so weit entfernt, dass sie überhaupt keine Ähnlichkeit erkennen lassen, das Ungarische mit dem Deutschen, das sind zwei völlig verschiedene Welten, und zwar als Buchstäbe, weil Sprachen natürlich nicht nur jetzt die Funktion haben, irgendetwas im Sinne der Kommunikation einfach auszudrücken, sondern auch gewissermaßen Denkweise und spezifische Weltbilder reflektieren. Sprache beeinflusst ganz entscheidend das Denken, so wie umgekehrt natürlich das Denken auch in der Sprache in spezifischen Formen seinen Ausdruck findet. Das alles ist also durchaus etwas, was wir nur den Menschen beimessen können. Dazu kommt dann auch noch, das können wir dann beim Homo Creator noch besprechen. Dazu kommt dann auch noch die Fähigkeit der Intentionalität, also der Vorwegnahme von Zielen in der Zukunft. Aber wie gesagt, darauf komme ich dann gleich noch. Ja, Homo Ludens, das spielende Tier. Das ist kein exklusives Merkmal des Menschen, weil viele Tiere spielen, insbesondere kleine Hundewelpen, wenn sie beobachten, oder kleine Löwen, oder Leoparden, oder Katzen und so weiter, spielen. Das heißt, sie führen Handeln, Verhaltensweisen aus, die zwar durchaus einen Sinn haben, einen Sinn ergeben können, sie üben dadurch bestimmte Verhaltensweisen ein, die aber keinen unmittelbaren Zweck haben. Das also ist, wie gesagt, nichts Außergewöhnliches. Natürlich hat der Mensch, ähnlich wie im Falle der Wirtschaft, die Dinge dann noch gewissermaßen auf die Spitze getrieben und eine Fülle von Spielen erfunden und entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wie viele unterschiedliche Spiele es gibt, Kartenspiele und alles Mögliche. Und Tatsache ist auch eines, dass in allen Kulturen, in allen Gesellschaften, welcher Art auch immer, irgendwelche Formen des Spiels betrieben werden. Also Menschen sind auf jeden Fall Spieler, auch wenn sie nicht ununterbrochen Karten spielen, Gedankenspiel, nicht wahr? Ist auch nicht zu vergessen. Das heißt, sie versuchen spielerisch, ohne dass es gleich ernst werden muss, verschiedene Szenarien gewissermaßen, also buchstäblich durchzuspielen. Wobei dann natürlich verschiedene andere Aspekte mit hineinkommen, wiederum Homo Symbolicus, Homo Economicus, das ist natürlich, das gehört gewissermaßen zusammen und ist ja auch zum Teil Voraussetzung des Spiels, zum Teil auch seine Konsequenz. Und der Homo Faber, wenn man denkt, ist also buchstäblich als das Werkzeug machende, das Werkzeug herstellende Tier definiert, dann steht er nicht allein da, weil zumindest bei Schimpansen die Fähigkeit nicht nur des Werkzeuggebrauchs, wir haben zum letzten Mal schon kurz darüber gesprochen, sondern auch der Werkzeugmanipulation, also der Werkzeugherstellung, beobachtbar ist. Ein Werkzeuggebrauch ist ganz einfach die Fähigkeit, dass man irgendwelche Gegenstände, die herumliegen, konkret zu irgendetwas verwendet, ohne sie aber zu verändern, ohne sie planmäßig zielgerichtet zu verändern. Das ist dann Werkzeugherstellung oder Werkzeugmanipulation. Wie gesagt, das ist in Ansätzen zum Teil sogar recht subtil bei Schimpansen durchaus ausgeprägt. Und auch hier natürlich hat diese Fähigkeit bei Menschen dann noch weitere Dimensionen erreicht. Kein Schimpanse ist imstande, Computer zu bauen beispielsweise oder auch einfachere Instrumente wie einen Hammer oder eine Zange und ähnliches mehr. Wir wissen in ungeheurer Vielfalt ja alle unsere Baumärkte beleben. Und die Fülle von Werkzeugen, die der Mensch hergestellt kann, einen Baumarkt aussuchen, sich dort vergewissern oder abzählen, wie viele Arten von Instrumenten es gibt und wie man die dann auch klassifizieren kann. Das sind also Merkmale, die nur den Menschen zukommen. Aber wie gesagt, das allgemeine Merkmal, Werkzeuge zu manipulieren, Gegenstände im Sinne des Werkzeugs zu verändern, zu manipulieren, das ist keine spezifische Eigenschaft des Menschen. Der Homo patiens oder patiens, nicht, also der Mensch als Patient, das leidende Lebewesen, das ist kein ausdrückliches Merkmal des Menschen, weil verschiedene Tiere nachweislich nicht nur krank werden, sondern auch leiden können. Sonst bräuchten wir keine Tiermedizin bzw. Veterinärmedizin. Also der Ausdruck Patiens, leidend, der Leidende, könnten verschiedene beliebige Tierarten, wenn sie könnten, für sich in Anspruch nehmen. Natürlich geht auch das dann bei Menschen wieder etwas über die, unter Anführungszeichen, normale Leidensfähigkeit hinaus, nämlich die Reflexion darüber, was die Ursachen des Leidens sein mögen, nicht die gesamte Disziplin der Medizin, der gezielte Versuch, Krankheiten zu lindern und zu heilen und so weiter, auf eine Art und Weise, wie sie in der Tierwelt nicht vorkommen. Natürlich haben auch Tiere bestimmte Heilmethoden unter Anführungszeichen entwickelt. Sie müssen nur Katzen beobachten, wenn sie eine Wunde abstecken und so weiter, um sich Linderung zu verschaffen. Aber kein Tier hat die pharmazeutische Industrie aufgebaut, so wie das bei Menschen der Fall ist und wie weiß wie viele tausende verschiedene Medikamente erfunden, die dann das Leiden heilen mögen oder auch nicht, aber auf jeden Fall zu dem Zweck hergestellt werden. Der Homo Creator, das schöpferische Tier, das hängt zusammen mit dem Homo Faber und im Wesentlichen gilt für den Homo Creator dasselbe wie für Homo Faber. Auch Tiere sind Schöpfer in dem Sinn, dass sie Werkzeuge manipulieren können. Noch einmal, vor allem Schimpansen, aber auch durchaus auch einige andere Tierarten. Nur geht bei Menschen das Schöpferische noch weit darüber hinaus. Und zwar, wie ich angedeutet habe, durch ein Merkmal oder eine Fähigkeit, die nach allem, was wir wissen, anderen Tieren nicht zukommt, nämlich das intentionale Denken, die Antizipation, die Vorwegnahme von Zielen aus der weiteren Zukunft. Was Schimpansen können, das ist schon bemerkenswert genug, wenn sie eine sehr harte Nuss haben, die sie nicht öffnen können, dann gehen sie irgendwo hin und holen Steine. Das kann bis zu einem halben Kilometer oder noch weiter gehen. Das heißt, offenbar haben sie da schon den Gedanken, wenn wir da diese Steine holen, dann können wir die Nuss knacken. Sie gehen also ganz gezielt in eine bestimmte Richtung, wo sie wissen, dass es dort Steine gibt, holen sich die Steine und knacken dann die Nuss. Das ist schon eine gewissermaßen Vorwegnahme eines künftigen Ziels, allerdings ist der Zeitraum relativ klein. Was Schimpansen nicht können, obwohl auch nie auf die Idee kämen, zum Beispiel ein Philosophiestudium zu beginnen und heute schon sagen, in 5 Jahren oder in 6 Jahren werde ich ein Doktorat erwerben. Also, wenn Sie ein Studium beginnen, haben Sie ja damit in der Regel bestimmte Absichten. Die Absicht besteht darin, das Studium abzuschließen. Sie nehmen damit ein Ziel vorweg, zu dessen Erreichen Jahre verstreichen werden, das wissen Sie auch. Und innerhalb dieser Jahre arbeiten Sie in Richtung dieses Ziels. Also das sind langfristige Projekte, die nur möglich sind durch eine Form abstrakten Denkens, die wiederum die Fähigkeit einschließt, sich die Zukunft irgendwie vorstellen zu können. Zum Homo Soziologicus muss man hier nicht mehr allzu viel sagen. Das gilt dasselbe wie für das Zoon Politikum, das vergesellschaftete Tier. Also, wie gesagt, Vergesellschaftung ist ein sehr weit verbreitetes Merkmal in der Tierwelt. Also das ist kein Spezifikum des Menschen. Anders aber Homo investigans, das Forschende. Nun, das Phänomen der Neugier ist wiederum nichts spezifisch Menschliches. Das können Sie auch bei anderen Tieren beobachten, auch Katzen sind neugierig und schauen herum, was es so alles gibt, und genauso Hunde und viele andere Tiere, insbesondere Säugetiere natürlich, Kleintiere lernen Verschiedenes, indem sie nachschauen und mit den Dingen dann auch spielen und so weiter. Also Neugier ist kein exklusives Merkmal des Menschen, sehr wohl aber die Fähigkeit, diese Neugier zu einer gezielten, geplanten, rationalen Forschung, wissenschaftlichen Forschung aufzubauen. Also kein Tier betreibt Wissenschaft nach allem, was wir wissen. Tiere begnügen sich in der Regel damit, was sie Kraft ihres Wahrnehmungsapparates ergründen können und was ihrem Leben unmittelbar von Nutzen sein kann oder auch de facto unmittelbar von Nutzen ist. Während der Mensch darüber hinaus die Fähigkeit hat, eben die Welt nicht nur, wie sie sich ihm darbietet, sondern sogar, wie gesagt, jenseits der Welt zu blicken und sich also ein Weltbild gewissermaßen zusammenzubauen und innerhalb dieses Weltbilds Orientierung zu gewinnen auf eine recht abstrakte Art und Weise, wie sie bei Tieren nicht vorkommt. Soweit also zur Charakterisierung dieser Begriffe. Und was haben wir jetzt als spezifisch menschliche Merkmale? Ich möchte die jetzt unter anderem Geschichten nochmal zusammenfassen. Es geht also hier darum, dass es sich um Merkmale handeln muss, die bei keinem anderen Lebewesen auftreten und offenbar auch nicht in Ansätzen auftreten. Also da bleibt nicht allzu viel übrig, aber immerhin einiges, was dann den Menschen durchaus als eine eigenartige und einzigartige Spezies charakterisiert. Das Bedürfnis nach Metaphysik. Woher kommt das überhaupt? Wie kommt es, dass Menschen beispielsweise an ein Jenseits glauben oder ein Weiterleben nach dem Tod und so weiter und so weiter? Ich bin überzeugt davon, die ganzen Religionen und Mythologien und so weiter wären nicht entstanden, wenn der Mensch nicht über ein bestimmtes Merkmal des Bewusstseins verfügen würde, nämlich das Todesbewusstsein. Das Bewusstsein, das Wissen um die eigene Vergänglichkeit, um die eigene Sterblichkeit. Das ist ein Merkmal, das nach allem, wie gesagt, dass wir über andere Lebewesen auf diesem Planeten wissen, von Außerirdischen haben wir keine Ahnung, ein Merkmal, das nur dem Menschen zukommt. Ja, die Erkenntnis und das Wissen, ich werde nicht ewig da sein. Und damit verbunden natürlich eine ganze Reihe von Problemen, ist uns ja nicht angenehm, dass wir sterblich sind, das ist ja nicht so günstig. Und wir hoffen natürlich, so lange wie möglich zu leben, aber wir wissen, dass es nicht unbegrenzt geht. Also haben wir dann die irrationale Hoffnung entwickelt und gepflegt, dass es vielleicht, wer weiß, nach dem eigenen Tod vielleicht doch auf irgendeine Art und Weise weitergehen könnte und dass dann natürlich das Leben im Jenseits wesentlich angenehmer sein wird als das Leben hier im Diesseits, das ja bekanntlich von allen möglichen Problemen geprägt ist und uns täglich irgendwelche Scheinereien beschert. Also das Todesbewusstsein als exklusives Merkmal des Homo sapiens, das Bewusstsein um die eigene Vergänglichkeit, was also die Religionen, Mythen und so weiter erst inspiriert hat. So paradox es auch klingt, unsere gesamte Kulturgeschichte wurde durch das Todesbewusstsein ganz entscheidend belebt. Nicht nur Religionen, denken Sie, wie oft der Tod oder die Tötung, das Töten, der Mord und so weiter in der Literatur vorkommt, nicht nur in Kriminalromanen, im Film, in der Musik, in der Oper und so weiter. Überall ist die Rede von Toten, von der Sterblichkeit und vom Sterben und von alten Problemen, die damit verbunden sind. Also, erstens Bewusstsein des eigenen Todes, Bewusstsein der eigenen Mortalität oder Sterblichkeit. Also Problem des Bewusstseins als Folgen werden wir dann noch zurückkommen. Zweitens, vom ersten nicht scharf zu trennen, die Schaffung von Symbolen und die Symbolbildung. Insbesondere eben durch die Schrift, aber auch andere Symbole sind hier zu berücksichtigen, etwa mathematische Symbole, nicht nur die Wortschrift, die bestimmte Wörter eben zu Papier bringt, sondern vor allem die ganze mathematische Symbolik, aber auch verschiedenste Symbole in der Physik oder in der Chemie und in einzelnen Wissenschaften. Das Symbolhafte zeichnet den Menschen also ganz spezifisch aus und bedeutet noch einmal die Fähigkeit, Symbole an die Stelle realer Gegenstände zu platzieren. Und vor allem, das ist auch ein Merkmal dann der Sprache, der dritte Punkt, also jetzt Symbolsprache, die Fähigkeit, mittels dieser Sprache über Personen, Gegenstände, Vorgänge und so weiter zu reden, die nicht anwesend sind. Was natürlich die Kommunikation sehr erleichtert. Also wenn ich Ihnen sage, ich habe da draußen ein Auto gesehen und Sie wüssten nicht, was ich meine, und dann kommen Sie runter und sagen, das habe ich gesehen, das wäre kompliziert, wenn wir ständig so reden müssten. Wir brauchen immer das Objekt, über das wir reden. Können wir uns natürlich nicht vorstellen. Wir reden über Dinge, über Gegenstände, Vorgänge, Prozesse, Personen und so weiter, die nicht da sind. Die es gleich gar nicht gibt. Wir erfinden ja auch permanent irgendwelche Objekte. Und haben damit auch die Möglichkeit, dass wir Information, die wir in der Symbolschrift niederlegen, über lange Zeit auch bewahren können. Das ist ein spezifisches Merkmal der menschlichen Kultur, worauf noch zu sprechen, worüber noch zu sprechen sein wird, nämlich, dass jemand seine Ideen, eine intellektuelle Information eben niederlegen kann und dass, wenn das rechtzeitig also publiziert wird und bewahrt wird, neu aufgelegt wird und so weiter, kann das, wie im Falle von Aristoteles, über Jahrtausende bleiben, nicht wahr? Das Ideengut ist da, während die Person, die die Ideen kreiert hat, längst tot ist. Das heißt, die Symbolsprache, die Symbolschrift ermöglicht uns sogar, Ideen unabhängig von ihrem physischen Träger zu verbreiten. Seit langer Zeit, nach wie vor, werden Seminare abgehalten über die Texte von Aristoteles und Platon und so weiter, die sind längst tot. Nicht einmal ihre Knochen werden wahrscheinlich irgendwo noch existieren, aber die Texte sind noch da. Wir können immer noch darüber diskutieren, was haben die gemeint, was haben die da geschrieben und vieles andere mehr. Also noch einmal, mit Metaphysikbedürftigkeit, also als Todesbewusstsein, Symbolhaftigkeit, die Fähigkeit der Symbolbildung und die Fähigkeit eben der Symbolsprache sind die drei ganz entscheidende Merkmale des menschlichen Bewusstseins. Und das vierte, das kommt hier nirgends konkret vor, aber sehr wichtig, das Zeitbewusstsein, was aus einigen, was ich vorher bemerkt habe, schon hervorgeht. Wir denken ununterbrochen in Zeiten und reden ununterbrochen in der Vergangenheit und in der Gegenwart und in der Zukunft. Wie gesagt, Schimpansen können nur ein wenig die Zukunft vorwegnehmen, bis zum nächsten Steinhaufen und so weiter, aber nicht wesentlich weiter. Es ist daher auch nicht anzunehmen, dass sie eine Vorstellung haben von der Vergangenheit und eine Vorstellung von der weiteren Zukunft, die wir Menschen nicht nur in Tagen, Wochen, sondern Jahren bemessen. Es gibt kein Gespräch am Kaffeehaustisch oder wo auch immer, wo nicht ununterbrochen Zeiten vorkommen. Und gestern habe ich das gemacht, morgen gehe ich dorthin, übermorgen kommt der oder die. Nächste Woche habe ich den Prüfungstermin, übernächste Woche ist Weihnachten und so weiter und so weiter. Ununterbrochen also leben und sprechen wir in unterschiedlichen Zeitbezügen. Was die Zeit ist, drüber, bitte.
Also vielleicht Zeitbewusstsein ist auch nicht Sprache,
ja.
Von Sprache abhängig.
Mit der Symbolsprache natürlich. Ja, ja, das ist eng miteinander verbunden. Also alle diese Merkmale sind eng miteinander verflochten. Wenn eines fehlen würde, gäbe es auch die anderen nicht. Also, wenn wir keine Symbole bilden könnten und keine abstrakte Symbolsprache und Schrift entwickelt hätten, würden wir auch nicht über den Tod nachdenken und umgekehrt. Ja, was die Zeit ist, darüber haben sich viele Leute schon den Kopf zerbrochen. Ich werde hier nicht mich allzu lang damit aufhalten. Die Zeit ist irgendwie zunächst ein völlig abstrakter Bericht, natürlich aus der Physik. Für uns hat er aber sehr konkret, eine sehr reale Bedeutung, vor allem, weil wir meistens zu wenig davon haben, also zu wenig Zeit, und immer wieder erschrocken sind, wie schnell die Zeit vergeht, und kaum blicken wir um uns, ist schon wieder Sonne und dann wieder Herbst und so weiter und so weiter. Wir haben auch hier auf der Basis abstrakter Fähigkeiten versucht, eine Klassifikation zu treffen, eine berühmte Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, wobei Gegenwart eigentlich das Problematischste von allem ist, was ist die Gegenwart? Die gibt es ja eigentlich nicht. Denn wenn ich sage jetzt, ist es auch schon wieder vorbei, das ist schon Vergangenheit. Im Alltag meinen wir, na gut, jetzt machen wir das, nicht? Das ist irgendetwas. Oder gegenwärtig ist es warm, das meinen wir ja heute, morgen, gestern, vielleicht ein paar Tage. Aber sonst ist die Gegenwart eigentlich nicht wirklich zu fassen. Eigentlich ist alles Vergangenheit und Zukunft. Und dass wir darüber auch noch nachdenken, ist sicher eine unserer Eigenheiten. Ich glaube nicht, dass Schimpansen und Gorillas ein großes Problem damit haben, dass ihre Zeit vergeht. Bitte.
Ich würde sagen, dass gerade in der Sendung ist gerade das Umgekehrte sein. Sie sagen, es gibt nur das Jetzt und dass die Gegenwart und die Zukunft die existieren eigentlich nicht wirklich.
Ja.
Sondern das kann man eigentlich beides erzählen.
Ja, aber eigentlich. Eines vielleicht in Zukunft, während wir uns die Zukunft irgendwie dynamisch vorstellen, dynamisch fassen können, weil wir wissen ja noch nicht, was passieren wird, ist die Vergangenheit immer still. Da können wir nichts ändern. Nicht? Und das Ganze natürlich Leute fasziniert und ist faszinierend. Deswegen wurde auch die Idee der Zeitmaschine geboren. Was ich würde sehr gerne zum Beispiel, also ich muss nicht unbedingt in die Steinzeit zurück, aber nur einen Tag hier in Wien verbringen im Herbst 1973, als ich an der Universität zu studieren begonnen habe. Ja, das muss damals ja alles ganz anders gewesen sein. Ich kann mich zwar erinnern an vieles, aber nicht mehr an alles wahrscheinlich, und wüsste gern, ja, wie war das damals und wie kann mich da gefühlt, wie war dieser erste Tag, was gab es da in Wien, gut, ich weiß, U-Bahnen gab es noch keine zum Beispiel. Da würde ich also gerne machen, einen Tag im Oktober 1973 hier in Wien verbringen. Nur wird es bei diesem Wunsch bleiben, das wird mir nicht gegönnt sein. Es gibt da sehr lustige, zum Teil sehr lustige Filme, nicht? Also wenn da jemand aus der Vergangenheit in die Gegenwart sozusagen gewinnt wird, sich plötzlich in einer Welt findet, die ihm vollkommen fremd ist. Man stellt sich einmal vor, es käme etwa Charles Darwin, der 1882 gestorben ist, ins heutige London. Also, der hatte sowieso ein schwaches Herz, sehr weit würde der nicht kommen wahrscheinlich. Was der alles sehen würde, vor allem, was ich damals auch nicht vorstellen hätte können, dass es das alles geben wird. Nicht? Es gibt einen Film von Orson Welles, glaube ich, wo jemand aus dem 19. Jahrhundert, so in die Zeit der 1960er oder 70er Jahre kommt. Ne? Das ist einer der lustigsten Filme, die ich je gesehen habe, was da für Verwechslungen und für Dinge passieren, nicht? Oder wie würde jetzt jemand aus dem 19. Jahrhundert reagieren, der kommt also nach Wien oder irgendwo hin und da läuft plötzlich irgendwo ein Handy, nicht? Die würde wahrscheinlich davonlaufen oder halt sehr vorsichtig sich dem Ding nähern und so weiter. Gut, darüber könnten wir stundenlang natürlich plaudern, aber Tatsache ist, dass wir eben die Zeiten nicht verschieben können, in dem Sinn, dass wir irgendwas aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit hier herholen können oder dass wir die Zeit stoppen können, auch im alten Traum des Menschen, wir halten die Zeit fest und da gibt es auch den Film und immer größer Murmeltier, da wacht jemand in der Früh auf und es ist wieder derselbe Tag wie gestern, es ist immer derselbe Tag und wäre auch irgendwie langweilig wahrscheinlich, wenn täglich genau das wiederholen müsste, was ich heute erlebt habe. Ja gut, das wäre aufzuhalten, aber nicht sehr spannend. Also das Nachdenken vor allem eben über die Zeit, was Zeit bedeuten könnte, was sie für uns bedeutet, die unterschiedlichen Zeiten, ist dann ein ganz klares Merkmal für den Menschen und sein Bewusstsein. Gut, ich glaube, das ist alles soweit klar. Und jetzt kommen wir zu der Frage, nachdem der Ausdruck schon sehr häufig gefallen ist, Bewusstsein. Wir haben also ein Todesbewusstsein, ein Zeitbewusstsein. Wir haben ein Bewusstsein für die Zukunft, nicht wahr, indem wir zumindest uns versuchen, bestimmte Dinge bewusst zu machen, die wir in Zukunft erreichen möchten und so weiter. Was verstehen wir unter Bewusstsein? Vielleicht sollte man hier unterscheiden, und zwar anknüpfend an etwas, was schon zum letzten Mal kurz besprochen wurde, vielleicht sollte man unterscheiden zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Ich bin davon überzeugt, und wenn man mit Zoologen spricht, werden die auf jeden Fall beipflichten, dass auch Hunde, Katzen, Pferde, Delfine, Elefanten, eine ganze Reihe von Säugetieren über ein Bewusstsein verfügen. Das heißt, dass sie also nicht einfach blöd herumtrampeln, sondern sich Dinge vergegenwärtigen können. Bitte schön.
Meinen Sie mit Selbstbewusstsein nicht Bewusstsein?
Ich will das nicht unbedingt identisch setzen. Ja. Das Ich-Bewusstsein, wie ich zum letzten Mal gesagt, finden wir bei verschiedenen Primaten, bei Schimpansen, bei Gorillas, dass wir also, das kann man anhand des Spiegelversuchs machen, dass sie offensichtlich sich also im Spiegel erkennen, dass sie nicht glauben, dass ich jemand anderer, dass sie das Prinzip des Spiegels gewissermaßen durchschauen. Und das bedeutet, sie haben ein Ich-Bewusstsein. Ich meine mit Selbstbewusstsein, bitte, da ist die Terminologie und der Literatur völlig verwirrend, deswegen möchte ich klar machen, was ich darunter hier meine. Also, drei Stufen vielleicht. Bewusstsein, wie gesagt, ganz allgemein, ist in der Tierwelt, zumindest bei Säugetieren, relativ weit verbreitet. Wir wissen natürlich nicht, wir haben darüber schon gesprochen, was in den Köpfen eines Tieres, im Kopf eines Tieres vor sich geht. Wir wissen nicht, wie es ist, eine Katze zu sein oder ein Elefant. Aber wir haben gute Gründe anzunehmen, dass aufgrund der vorliegenden Gehirnstrukturen eine Art Denken stattfindet, also Bewusstsein im weitesten Sinne. Mit Ich-Bewusstsein wäre dann die Einsicht, und das ist schon eine weniger, eine seltene Einsicht, verbunden eben etwa im Spiegel, sich selber zu erkennen. Und sich auch bewusst gegenüber anderen abzugrenzen. Und eine Fähigkeit, die Krokodile sicher nicht haben. Das Selbstbewusstsein würde dann, bitte.
Ich würde Sie jetzt voraussetzen, dass ich Bewusstsein die Intentionalität annehme.
Rationalität?
Intentionalität.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Selbstbewusstsein würde ich dann noch eine Stufe höher ansetzen. Das ist dann die Fähigkeit, über das alles auch noch nachzudenken. Die Frage zu stellen, was ist überhaupt mein Bewusstsein? Und darüber meterweise Literatur zu produzieren, wie es ja in der Geschichte, nicht nur der Philosophie, auch der Psychologie und so weiter der Fall war. Also müssen wir bei Google eingeben, Stichwort bei Amazon.de, Stichwort Bewusstsein, wie viele Bücher da, oder wenn Sie auf Englisch eingeben, unzählige Bücher, die allein in den letzten Jahren das Problem des Bewusstseins geschrieben worden sind. Das heißt also, wie gesagt, Bewusstsein im weitesten Sinne können wir verschiedenen Studien beimessen als eine Art Denken. Ich-Bewusstsein ist dann schon seltener, nach allem, was wir wissen, also nur bei Primaten ausgeprägt und da vor allem bei den Menschenaffen. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob auch mit anderen Affen Versuche mit dem Spiegel gemacht worden sind. Mir sind keine bekannt. Und Selbstbewusstsein dann gewissermaßen die höchste Stufe, die Fähigkeit der Reflexion über das Bewusstsein. Und das Nachdenken über das Denken.
Von den Krähenvögeln und von den Elefanten weiß man es auch.
Bitte?
Von den Krähenvögeln und von den Elefanten weiß man es auch. Das
ist nicht, nicht exakt das Gleiche. Man denkt auf derselben Stufe anzusiedeln.
Na, aber dass man sie erkennt, dass also Flecken irgendwie haben, die man aufhalten und das zeigt, wenn dann auf einem Spiegel, dann soll es jetzt weggeben oder so.
Ja, gut, also okay, aber man müsste anregen, dass mit allen Säugetieren zumindest diese Versuche gemacht werden. Das wäre sehr langwierig, aber vielleicht ein ganz interessantes Projekt. Bei Fischen hat man es gemacht, bei einigen Fischen, und die schwimmen gegen den Spiegel. Die glauben, das ist also ein Feind, ein Gegner, und die machen damit ihre Schnauze da unten. Die kapieren das nicht. Und Vögel wahrscheinlich auch nicht, und Krokodilen kann man es gar nicht probieren. Es hängt ja auch zusammen mit dem optischen Apparat, nicht? Also, dass jetzt bei den Primaten sind ja die Augen im Laufe der Evolution von der Seite des Kopfes an die Front, an die Gesichtsfront gerückt, was das stereoskopische, das räumliche Sehen überhaupt erst ermöglicht. Und das schafft dann eben auch, oder ist eine der Voraussetzungen da auch für höhere Denkleistungen. Alle diese, wir werden darauf noch zurückkommen, alle diese Eigenschaften haben natürlich biologische Voraussetzungen, die im Laufe langer Zeiträume sich entwickelt haben. Also, Bewusstsein, Ich-Bewusstsein, Selbstbewusstsein, nicht, das heißt die Fähigkeit, über das Bewusstsein selbst bewusst nachzudenken und zu reflektieren, beziehungsweise über das Denken nachzudenken, die Voraussetzungen des eigenen Denkens zu hinterfragen. Das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt auch jetzt zur Philosophiegeschichte, erkenntnistheoretisch. Das hat Hegel gemeint, Erkenntnistheorie ist ja unmöglich. Das kann man ja nicht betreiben, denn Erkenntnis zu betreiben kommt dem Versuch gleich, schwimmen lernen zu wollen, ohne ins Wasser zu gehen. Wenn ich ins Wasser gehe, noch nicht schwimmen kann, kann ich runtergehen, aber wenn ich schwimmen lernen möchte und nicht ins Wasser gehe, dann werde ich nicht schwimmen können. Und in Bezug auf die Erkenntnis zu bedeutet das, wenn ich Erkenntnis zu betreibe, muss ich ins Wasser gehen, das heißt mein eigenes Erkennen, meine eigenen Denkfähigkeiten sind da, ich kann nicht von außen gewissermaßen an mein Denken herangehen. Damit bin ich da schon mittendrin, in dem Schlamassel gewissermaßen, und das, was ich über die Erkenntnis wissen möchte, setzt ja immer schon die Erkenntnis voraus. Aber das nur gewissermaßen am Rande. Wie hat sich nun diese Fähigkeit der Selbstbewusstseins entwickeln. Ich habe vorhin gesagt, dass alle Eigenschaften des Menschen natürlich, wie sie hier dargelegt sind, an eine ganze Reihe biologischer Vorgänge gebunden sind, wobei die folgenden zu nennen wären. Und zwar sind das evolutive Trends gewissermaßen, die man zum Teil in der gesamten Evolution der Primaten schon rekonstruiert hat. Wobei da ein Zeitraum von ca. 80 oder vielleicht sogar etwas mehr Millionen Jahren in Betracht kommt. Also bei allen Primaten, wie gesagt, ist das stereoskopische, das räumliche Sehen ausgeprägt. Die beiden Sehfelder überkreuzen sich, und damit ist der Horizont ein relativ sehr weiter, viel weiter als bei vielen anderen Tieren. Zweitens, das Farbensehen. Gibt es auch da und dort bei einigen anderen Tieren, aber bei den meisten Säugetieren nicht. Ja, Hunde erkennen nur schwarz-weiß bzw. bestimmte Grautöne, aber keine Farben. Während Primaten in einer sehr bunten Welt leben. In der gesamten Evolution der Primaten ist eine Differenzierung des Gehirns rekonstruierbar. Und dieses ist dann, ich habe darauf bereits hingewiesen, ganz besonders die biologische Voraussetzung für verschiedene höhere Fähigkeiten bei Menschen. Wie gesagt, die Vergrößerung des Gehirns, die Verdreifachung des Gehirns innerhalb einer relativ kurzen Zeitperiode wobei also nicht nur quantitativ eine Größenzunahme damit gemeint ist, sondern ein qualitatives Gehirnwachstum, eine qualitative Gehirnveränderung. Ohne diesen Vorgang, ohne den Prozess der Gehirnvergrößerung, Gehirndifferenzierung, wären wir jetzt nicht hier und würden keine Vorlesungen halten, würden über all das hier nicht nachdenken und wären etwa auf der Stufe der Schimpansen oder auf der Stufe unserer Kleinkinder etwa bis zum zweiten Lebensjahr. Das heißt, und es gibt einen Ausdruck, der in neuerer Zeit gelegentlich von verschiedenen Autoren verwendet wurde, der Homo cerebralis oder cerebralisatus, das Gehirntier. Gut, nachdem verschiedenste Tiere Gehirne haben, ist das zunächst einmal nichts Außergewöhnliches, aber ein Lebewesen, das seinem Gehirn all diese Fähigkeiten verdankt, über die wir hier ja sprechen. Ohne dieses komplexe Gehirn, ohne den Evolutionsprozess der Gehirnvergrößerung und Gehirndifferenzierung, gäbe es all diese spezifischen Fähigkeiten nicht. Das heißt, die unabdingbare Voraussetzung für den Homo Metaphysicus, Homo Symbolicus und so weiter war ein biologischer Vorgang, eben der Prozess der Gehirnvergrößerung. Es ist interessant, dass, wenn man Neurobiologen, Gehirnforscher fragt, ja, was ist so das Besondere in unserem Gehirn? Und dann werden sie sagen, zunächst einmal, wenn man da unter das Mikroskop schaut, überhaupt nichts. Das ist so wie bei der Masse, das ist genauso wie bei Hunden oder bei Katzen, bei irgendwelchen, da ist eigentlich nichts. Auf der anderen Seite ist die Gehirngröße von vornherein aufgelegt, und zwar Gehirngröße auch in Relation zur Körpergröße und zum Körpergewicht. Und das macht den Menschen dann jetzt im biologischen Sinne aus, aber nicht nur im strikt biologischen Sinne, eben auch im Sinne dessen, wovon hier eben die Rede war, beziehungsweise die Rede ist. Man könnte über eine ganze Reihe von biologischen Voraussetzungen für den im Prozess der Menschwerdung reden, Voraussetzungen eben für diese Eigenschaften, die aber alle zusammenhängen und von denen die Gehirnentwicklung die allerwichtigste ist. Natürlich hat die Gehirnentwicklung ihrerseits wiederum Voraussetzungen oder ist als Konsequenz, als mögliche Konsequenz anderer biologischer Vorgänge zu sehen. Der grundlegende biologische Vorgang war der aufrechte Gang. Der ermöglichte anatomisch auch erst die Vergrößerung des Gehirns, denn durch die Turmkonstruktion konnte sich die Nackenmuskulatur etwas reduzieren bei einer Brücke, damit der Kopf eines Hundes nicht ununterbrochen zu Boden fällt. Das sind relativ starke Nackenmuskeln nötig, die haben sich bei Menschen reduziert durch den aufrechten Gang. So war, wie es einfach gesagt, Platz gemacht für die Vergrößerung der Schädelkapsel. Damit eng verbunden natürlich die Befreiung der Vorderextremitäten von der Aufgabe der Fortbewegung. Unsere Hände, fantastische Instrumente. Delfine sind sehr intelligente Tiere, nur was können sie mit ihren Flossen machen? Klavierspielen geht damit einmal nicht, schreiben können sie damit auch nicht. Das heißt, hätten Delfine sogar die Fähigkeit des Selbstbewusstseins, wie wir Menschen, würde ihnen das nicht allzu viel nutzen, weil sie das nicht gewissermaßen realisieren können. Gehirn, Sprache, Hand sind gewissermaßen die drei oder das Dreigestirn, das hier im biologischen Sinne von allergrößter Wichtigkeit ist. Unsere Hände sind dadurch, dass wir sie zumindest die meiste Zeit nicht für die Fortbewegung brauchen, unabdingbare biologische Voraussetzungen für die Schaffung von Kultur. Und für alles brauchen wir Hände. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Als sehr subtile Instrumente, die auch weit über die Vorderextremitäten von Schimpansen hinausgehen, vor allem für uns trivial, weil wir das eben können, die Opponierung von Daumen und Zeigefinger. Und da auch noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie wir die Finger miteinander kombinieren können. Und damit können wir verschiedene Präzisionsgriffe durchführen, bis wir gesehen so zur Reparatur eines Computers mit winzigen Schraubenziehern sein. Trivial, weil wir es eben machen und uns das nicht weiter außergewöhnlich vorkommt. Aber nicht trivial, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ohne dem die gesamte Kultur nicht möglich wäre. Also nochmal, die drei hauptsächlichen biologischen Komponenten, die hier als die Voraussetzungen der Menschwerdung im engsten Sinne angesehen werden können, das Gehirn, die Gehirnentwicklung in Verbindung mit der Entwicklung der Hände und der Entwicklung der Sprache. Dass Sprache und Hand und Wort miteinander tatsächlich verbunden sind, drückt sich schon in dem Wort begreifen aus. Etwas zu begreifen, ich kann das mir greifbar machen, buchstäblich greifen, begreifen, verstehen. Und damit natürlich kommen wir zur Frage, die schon zum letzten Mal auch aufgeworfen wurde, zur Frage der Kultur bzw. der spezifisch menschlichen Kulturfähigkeit. Nochmal, ich wiederhole, was schon gesagt wurde, Kultur hängt ab von Lernen, Lehren und Traditionsbildung, also der Weitergabe von Ideen über längere Zeiträume, generationenübergreifend. Wenn Sie sich erinnern an die Makaken in Japan mit ihrer Fähigkeit, Kartoffeln zu waschen und das weiterzugeben, dann haben wir hier Kultur. Also Kultur ist kein exklusives Merkmal des Menschen. Wenn man Kultur eben so definiert wie vorhin, dann gibt es Kultur bei verschiedenen Primatenarten. Vor allem, wenn Kultur eben nicht nur Werkzeuggebrauch, sondern auch Werkzeugherstellung bedeutet. Inwieweit geht dann die menschliche Kultur über und das hinaus, was wir auch anderen Lebewesen an Kultur beimessen dürfen? Naja, wir haben es eigentlich vorweggenommen durch die Metaphysikbedürftigkeit, das Symbolhafte, nicht wahr? Das Denken in Symbolen, das Sprechen in Symbolen, Schreiben und so weiter. Und das intentionale Denken, die Vorwegnahme von Zielen aus der Zukunft. Und nicht zuletzt eben das Zeitbewusstsein.
Könnte man jetzt fragen, ist das jetzt ein primäres menschliches Gut oder hat sich das erst durch die Kultur, die der Mensch immer komplexer werden, die Kultur des Menschen entwickelt?
Ja, das ist die große Frage gewissermaßen, natürlich. Auf der einen Seite ist der Mensch Schöpfer, auf der anderen Seite auch Geschöpf der Kultur. Also das ist kein bloßes Vorspiel, denn wir schaffen Kultur, jeder von uns auf seine Art und Weise, sind aber auch von den kulturellen Rahmenbedingungen unserer Existenz abhängig. Und was vielleicht noch einmal betont werden sollte, dass es ja nicht einfach die Kultur bei Menschen gibt, sondern unzählige verschiedene Kulturen. So viele Kulturen, viele Sprachen gibt. Jede Sprache ist gewissermaßen eine eigene Kultur. Also von Thomas Bernhard, das Stück Holzfällen ist so spezifisch und auch so spezifisch wienerisch, noch dazu ganz besonders in der Gänzgasse im 7. Bezirk, das kann man nicht beliebig in jede andere Kultur übertragen. Ich weiß nicht, ob das Buch ins Japanische übersetzt worden ist, aber der japanische Übersetzer wird sich sehr schwer getan haben, nicht nur aufgrund der Sprache, die Bernhard schreibt, das sind endlose Sätze, oft ohne Absatz und so weiter, sondern wie hat man sich das vorzustellen, den Burgschauspieler, der da zu später Stunde in die Gänsegasse kommt und dort herum murmelt. Das ist nicht einfach übersetzen. Und so kann man bitte die Übersetzung von Kant, Kants Kritik der reinen Vernunft in fremde Sprachen, das ist nicht einfach. Das ist auch nicht nur, dass man einzelne Wörter aneinander reiht, nicht? Das kann ja jeder, der eine fremde Sprache beherrscht, sondern auch ist im engeren Sinne die Gedankenwelt des alten Kant. Wir sind da in die Gedankenwelt hineinversetzt, da in Königsberg vor über 200 Jahren. Also Kulturen, wie gesagt, als eine Differenzierung der allgemein bei Menschen vorkommenden Kulturfähigkeit. Wobei jede Kultur, jede Sprache, wie schon gesagt, auch ein eigenes Weltbild zum Ausdruck bringt. So können wir Folgendes festhalten. Für die Etablierung der menschlichen Kulturfähigkeit sind eindeutig biologische Voraussetzungen notwendig gewesen, die auch relativ gut rekonstruiert werden können. Damit können wir Kultur biologisch erklären, Kulturfähigkeit biologisch erklären. Aber wir müssen dann den einzelnen Kulturen eine gewisse Eigendynamik beimessen, die aus den biologischen Fähigkeiten unseres Gehirns nicht vorausgesagt hätten werden können. Das beste Beispiel dafür, wie es unter Mensch nicht nur Schöpfer, sondern auch Geschöpf der Kultur ist, ist wiederum die Sprache und zwar im folgenden Sinn. Es wird niemand leugnen, weder ein Biologe noch ein Linguist oder sonst jemand, der sich damit beschäftigt, dass Sprache, die Sprachfähigkeit von biologischen Voraussetzungen abhängt. Dass man nicht nur ein Gehirn dafür braucht, sondern auch entsprechend die Zunge und den Kehlkopf und den gesamten Sprechapparat. Das ist eine biologische Angelegenheit. Nur ist daraus, ist im gesamten Sprechapparat, im gesamten Gehirn eines Kindes, wenn es zur Welt kommt, nicht festgelegt, welche Sprache es lernen wird. Es hängt davon ab, ob es in Peking zur Welt kommt, oder in Wien, oder in Budapest, oder in Bukaramanga, da wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sprache lernen, die auch die Sprache der Umgebung ausmacht, das wird man gewöhnlich Muttersprache nennen. Also das ist ganz klar, hier haben wir auf der einen Seite also eine biologische Determination, und zwar ganz allgemein. Die betrifft alle Menschen, ohne Ausnahme, abgesehen von den bedauernswerten Fällen, wo also der Sprechapparat missgestaltet ist und das Kind dann nicht Sprecher lernen kann. Abgesehen davon ist also allen Menschen die Sprachfähigkeit eigen, also eine biologische Fähigkeit, ein biologisches Merkmal, aber dieses Merkmal determiniert nicht die spezifische Sprache oder die Sprachen, die dann das betreffende Kind lernen wird. Hier haben Sie also eine ganz klare, vielleicht das beste Beispiel für einerseits biologische Determination, andererseits Eigendynamik der Kultur bzw. der Kulturen. Und welche Sprachen in unseren Schulen und so weiter gelernt werden, das wird nicht biologisch determiniert, sondern das ist dann eben eine Angelegenheit, die auch betreffend der Kultur, wir uns entscheiden, Englisch dann zu lernen oder Französisch oder beides oder Latein und so weiter und so weiter. Das ist nicht Angelegenheit der biologischen Determinanten, bitte.
Und wenn man so Sprachstörungen anschaut, ist es jetzt doch so, dass von der biologischen Basis her Unterschiede sind. Dass manche qualitative höhere
Es ist auch eine Frage natürlich der Übung und da kommt noch eines dazu, abgesehen vom kulturellen Einfluss,
zum Beispiel Legasthenie.
Bitte?
Zum Beispiel Legasthenie. Ist ja auch keine Sprachfähigkeit.
Ja, ich wollte sagen, zu all dem kommen auch die individuell ausgeprägten Fähigkeiten. Das durch andauernde Übungen, also ich halte pro Jahr, ich weiß nicht, viele hunderte Vorträge und Vorlesungen und würde behaupten, in der Sprache etwas besser geübt zu sein, als jemand, der pro Tag zwei Wörter sagt und nicht mehr. Dann kann man natürlich, es gibt Leute, also das kann ich nicht nachprüfen, das kann keiner nachprüfen, also einen kenne ich, den Sprachwissenschaftler Harald Harman, der hat mir erzählt, dass er beherrscht 14 Sprachen. Kann ich nicht beurteilen, nicht? Also, weil das sind darunter Japanisch und ich weiß nicht, keine Ahnung, ob er die wirklich beherrscht, aber ich glaube es ihm halt. Na gut, der Mann, der ist jetzt über 60 Jahre alt, der hat nie was anderes gemacht, den glaubst du nicht. Er hat nur Sprachen gelernt und uns nur mit Sprachen beschäftigt. Das heißt, wir haben hier dann natürlich innerhalb eines mehr oder weniger engen Spektrums dann noch gewissermaßen die sogenannten Ausreißer, die dann die eine Sprache oder mehrere Sprachen dann noch weiter treiben und sich da vertiefen, das sind Spezialisierungen. Aber grundsätzlich noch einmal ist hier in Bezug auf die Sprache eine sehr enge Wechselwirkung zwischen eben biologischen und kulturellen Faktoren sichtbar, wobei eben das Kulturelle sozusagen eine Eigendynamik entwickelt. Aber nie ohne biologische Basis, gäbe es nicht das Sprachvermögen, dann könnte auch keine kulturelle Eigendynamik stattfinden. Aber ich kann also die spezifischen Sprachen eben nicht auf die biologische Ebene reduzieren. Da erinnern Sie sich an das, was wir vor Wochen schon haben, gesprochen, Revolutionismus und so weiter. Wir haben hier zwei verschiedene Ebenen vor uns, nicht wahr? Die eine, die strikt biologische, aus der aber nicht eindeutig determiniert ist, wie viele Sprachen sie entwickeln werden. Kein Mensch hätte vor, ich weiß nicht, 500.000 Jahren oder vor 200.000 Jahren als Menschen wohl schon über die artikulierte Lautsprache verfügten, sagen können, naja, das wird später mal tausende Sprachen geben. Das wäre unmöglich gewesen, das vorauszusagen. Es gab auch in der Vergangenheit eine ganze Menge, man schätzt noch wesentlich mehr als heute gesprochen werden, die ausgestorben sind, die betroffenen Kulturen, Völker ausgestorben sind oder ausgerottet worden und so weiter, ausgerottet wurden. Also eine ungeheure Vielfalt, nicht? Also tausende von verschiedenen Sprachen, die sich innerhalb relativ kurzer Zeit entwickelt haben. Die Frage, was war das erste Wort, wird oft und gern nicht nur im metaphorischen Sinne gestellt. Was haben die ersten Menschen, die sprechen konnten, in der Evolutionsgeschichte gesagt? Also man braucht, glaube ich, nicht allzu viel drüber zu spekulieren, um auf die Idee zu kommen, die werden in erster Linie zunächst einmal verschiedene für sie wichtige Objekte in ihrer Umgebung benannt haben. Das erste Wort war sicher nicht, die erste Redewendung war ganz bestimmt nicht der Urknall oder die Entstehung des Universums oder die Auferstehung Gottes, sondern das erste wird die Bezeichnung irgendeines Tieres oder einer Pflanze gewesen sein, die von Bedeutung für die betreffenden Hominiden bzw. Menschenartig war. Und wenn das der Fall ist, was ich für naheliegend halte, dann müssen sie eigentlich von Anfang an verschiedene Sprachen bei Menschen schon entwickelt haben. Und die Sprache hat also, dürfte demzufolge keinen geografisch einmaligen Ursprung haben. Und jede menschliche Population, sofern sie eben die biologischen Voraussetzungen hatte, hatte bereits am Anfang ihre eigene Sprache. Was natürlich bedeutet, dass es schon unzählige Sprachen von allen Anfang an gegeben haben muss, und zwar alles Kleinsprachen, und gesprochen immer nur von einem ganz kleinen Kreis von Menschen, die ja die längste Zeit in kleinen Gruppen auch gelebt haben. Falls meine Vermutung stimmt. Ob jetzt analog, durch Zufall, verschiedene Menschen in verschiedenen Regionen die gleichen Begriffe, die gleichen Wörter gefunden haben, wäre vielleicht möglich, aber ich weiß es nicht. Also über die Frage nach dem Sprachursprung können Sie auch wiederum meterweise Literatur finden. Eindeutig geklärt ist er natürlich nicht. Biologische Voraussetzungen sind wieder klar. Aber wie das dann begonnen hat und was Menschen gesprochen haben und wie sie zu sprechen begonnen haben, das ist natürlich eine Einladung zur Spekulation. Aber wie gesagt, es ist naheliegend, dass in erster Linie die Sprache eine konkrete Funktion hat. Ja, also das Benennen von konkreten, realen Gegenständen und dass die abstrakten Begriffe, wie sie vor allem unsere Wissenschaftssprachen aufweisen, erst wesentlich später aufgetreten sind, weil sie sich auf Vorgänge beziehen, auf Phänomene, auf Entitäten beziehen, die ja für das unmittelbare Überleben der Urmenschen nicht von Bedeutung waren. Ja, soweit ungefähr für heute. Gibt es noch Fragen? Alles soweit, ja? Dann darf ich nochmals darauf hinweisen, nächste Woche ist am Mittwoch, fällt die Vorlesung aus, ich bin dann aber am Donnerstag, nächste Woche, am 6. hier in diesem Hörsaal um 16 Uhr 15 wieder statt. Ich danke für Ihr Interesse.